Fest steht sie da, dunkel und mächtig. Genau das soll sie auch ausdrücken, Düsternis und Macht. Das ist die Burg der Nibelungen, in Fritz Langs gleichnamigem Film, einem Klassiker des deutschen Stummfilms. Dieser Film macht früh klar, dass jenseits von allem historischen Wissen, das die Drehbuchautoren, die Bildgestalter und Regisseure der Filmstudios leitet, jeder Film, der Ritterwelten und ihre Burgen zeigt, auch ein Stück Fantasy ist. So wie Burgen schon immer fantastisch waren, sind sie im Film pure Fantasie. Größer, bombastischer, spitzer und steiler, klotziger und zugleich aber feingliedriger und symmetrischer als ihre Vorbilder in der Wirklichkeit. Filmburgen müssen sich selten der Natur anpassen. Die Burg der Nibelungen sieht man auf der Kinoleinwand zuerst von außen aus der Ferne, getaucht in Nebelland, wie aus einem wattigen Traumreich direkt ins Bewusstsein der Zuschauer hervortreten. Dann aber sieht man sie im weiteren Verlauf vor allem von innen. Klar und hell erscheint sie da und zugleich in Halbdunkel getaucht, seltsam kahl und karg, aufgeräumt und unbelebt wie eine nicht ganz fertige Kulisse. Alles ist Ordnung und Design in dieser Nibelungenburg. Deutsche Ordnungs- und Disziplinvorstellungen treffen sich mit Ideen der Avantgarde der Moderne. Diese Burg stellt nicht selber etwas dar. Sie ist kein eigener Akteur, sondern ist vor allem Bühne und Schauplatz von Aufmärschen. Wer diesen frühen Blockbuster des späteren Emigranten Fritz Lang heute sieht, kann nicht anders als in manchen Szenen auch die zukünftigen Massenaufmärsche der Nationalsozialisten erkennen. Hitler und Goebbels liebten die Nibelungen und lernten von ihrem politischen Gegner. Zum Beispiel, wie sich leere Räume mit Menschen füllen und zu einem Gesamtkunstwerk formen lassen. Das Ornament der Masse späterer Reichsparteitage. Den Kontrapunkt, gleichsam ein demokratisches, libertäres Gegenstück, bilden dazu die Burgen in den Ritterfilmen des klassischen Hollywood, etwa den ersten Robin Hood-Filmen oder dann in Ivanhoe, der Verfilmung des Romans von Walter Scott mit Robert Taylor, Joan Fontaine und einer blutjungen Elizabeth Taylor. Einer der Höhepunkte dieses Films ist eine Schlacht, bei der die Burg, in der sich der Schurke verschanzt hat, erobert wird. Dies ist, im Jahr 1952, eine der ersten großen Burgeroberungsschlachten der Filmgeschichte. Denn wenn Burgen nicht nur Kulissen sein sollen, in denen Ritter in schweren Holzstühlen sitzen und reden, dann muss in ihnen etwas passieren. Es muss gekämpft werden. Und diese wilden Schlachten und Massenchoreografien bieten auch die Chance, die Burgen in ihren Vielseitigkeiten zu zeigen. Manchmal gewinnen die Angreifer, manchmal die Verteidiger, aber immer sieht man vorher Zugbrücken auf- und niedergehen, herabprasselnde Fallgitter, Pechnasen, aus denen heiße Flüssigkeit gegossen wird und die Verteidiger zwischen eckigen Burgzinnen und engen Schießscharten im Kampf, der möglichst noch durch irgendwelche ungewöhnlichen Waffen unterstützt wird, die selten so ganz historisch korrekt sind, aber im Aussehen umso mehr etwas hermachen. Im Laufe der Filmgeschichte, so kann man beobachten, werden die Burgen des Kinos immer belebter und vor allem in ihrem Inneren immer unordentlicher und immer chaotischer, labyrinthischer. Sie werden auch dreckiger. Man sieht Tiere und Alltagsgegenstände, bekommt ein vages Gefühl dafür, wie es wohl gerochen haben mag in einer mittelalterlichen Burg, wie es zog und kalt und feucht war. Die Burgen werden damit aber nicht etwa realitätsnäher, eher scheinen sie mit all dem die zunehmende Unübersichtlichkeit des modernen Lebens zu spiegeln. Denn Filme sind immer Kinder ihrer Zeit.
Behold! The Sword of Color! Excalibur!
Das zeigt sich auch sehr gut an Excalibur, der berühmtesten Kinobearbeitung der britischen Artus-Sage, quasi einem Gegenstück zum germanischen Nibelungenlied. John Bormans Film von 1981 ist visuell und in seiner Atmosphäre das ganz andere zu Fritz Langs neusachlichem Mythenspiel. Und auch die Burg Camelot, in der King Arthur seine Tafelrunde versammelt hat, ähnelt am ehesten einer WG von Glamrockern. Bunt und überladen, vollgestopft mit allerlei undefinierbarem Gerät und von außen komplett unübersichtlich, fast ein Spukschloss, aber eben geheimnisvoll und mythensatt. Das zeitgenössische Kino kennt vor allem zwei Arten von Burgen. Es gibt Regisseure, die sich tatsächlich für die historische Wirklichkeit interessieren und sich diese oft mühevoll für ihre Kinogeschichten erarbeiten. Der in Hollywood wirkende Brite Ridley Scott ist so einer. Spektakulär setzte er für seinen Kreuzzugsfilm Königreich des Himmels die Burgen des Heiligen Landes und hier besonders die Festung von Jerusalem ins Bild. Das genaue Gegenteil sind die Burgen, die wir in neueren Fantasy-Produktionen erleben, in Harry Potter und vor allem im Herrn der Ringe. Auch die Burgen hier sind eben reine Fantasy, übermenschlich große, zugleich architektonisch verschlungene, wie geheimnisvolle und oft magisch lebendige Gebäude, die von fern manchmal an Raumschiffe von Science-Fiction-Filmen erinnern und auch an Orte des Märchens. Geschmückt sind sie mit Ornamenten und Teppichen an der Wand. Oft könnten es auch Beduinenpaläste sein. Jedenfalls wird ihre fantastische Gestalt durch exotistische Elemente betont. Aber diese Filme sind auch keine Ritterfilme mehr und die Burgen eigentlich eher Schlösser von Zauberern oder Monsterhöhlen. In ihnen kehrt das Kino zwar der historischen Wahrheit den Rücken, aber zugleich zurück in das Traumreich der Romantiker, das nach wie vor unsere Vorstellung von Burgen und dem Leben darin in Bann hält.